Okay, Andreas, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über dein neues Buch zu sprechen, Deutschlands historische UFO-Akten.
Sehr gern.
Der nächste Knaller nach deinem Buch Deutschlands UFO-Akten. Und wie man dem Titel entnehmen kann, geht es in deinem Buch um historische Berichte und Sichtungen von unidentifizierten Flugobjekten unter anderem. Und das Ganze ist extrem spannend. Dean und ich haben im Podcast hier auch schon über dieses Thema gesprochen. Wir haben uns die Himmelsschlacht von Stralsund vorgenommen damals. Ich weiß gar nicht, was es noch war, Dean. Vielleicht weißt du es noch, aber das war echt extrem spannend. Und gerade diese Himmelsschlacht fand ich so faszinierend, weil die ja gut dargestellt ist auf dieser Zeichnung auch und da gar nicht viel Raum für Interpretation eigentlich ist. Also wenn man möchte schon, aber ich finde das faszinierend. Und das Thema historische UFO-Berichte sollte meiner Meinung nach genauso fester Bestandteil der UFO- oder UAP-Forschung sein, wie die Beschäftigung mit den aktuellen Berichten und Erscheinungen. Aber ist das auch dein Ansatz gewesen und der Antrieb, dieses Buch zu verfassen?
Also zum einen war der erste Ansatz natürlich, du hast schon erwähnt, der Vorgänger sozusagen, beziehungsweise chronologisch steht der ja hinter dem neuen Buch Deutschlands UFO-Akten. Und da habe ich ja schon Akten drin, die viel weiter zurückgehen als zum Beispiel Ende Zweiter Weltkrieg. Die älteste UFO-Akte, offizielle UFO-Akte aus dem Saarland von 1826, die ist jetzt ja auch nochmal im neuen Buch drin, weil sie einfach schon so alt ist. Und bei der Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich tatsächlich auf so viele Parallelen gestoßen mit heutigen Fällen, Fragestellungen dazu, wie gehen wir überhaupt mit UFO-Sichtungen um, mit Zeugen, Berichten und so weiter. Also da sind die Parallelen so naheliegend. Und wir haben natürlich auch, du hast angesprochen, die Schlacht davon, Luftschlacht von Stralsund, auch visuelle Komponenten. Das sind natürlich keine Fotos und keine Videos, aber es sind doch Umsetzung dessen, was gesehen wurde, teilweise natürlich sehr viel später und auch nicht von den eigentlichen Augenzeugen, aber trotzdem visuelle Komponenten. Also da gibt es ganz viele Parallelen zum heutigen UFO-Phänomen und das fand ich spannend, weil man eben auch daran sieht, das ist eben kein Phänomen unserer Tage, kein mediengeprägtes Phänomen, sondern also natürlich auch damals mediengeprägt, denn das waren ja diese Flugschriften, waren ja die neuen Medien der damaligen Zeit sozusagen, haben sich auch erstaunlich schnell verbreitet. Das war mir auch neu, wie schnell die auch produziert wurden und dann wirklich ihren Weg durch die Lande fanden. Aber es hat natürlich nicht den Charakter, wie wir heute mit den sozialen Medien, dass es nach wenigen Minuten schon around the world ist.
Dadurch, dass wir im Podcast schon darüber gesprochen haben, dass es unter anderem auch die Behauptung gibt, dass Menschen zu dieser Zeit weniger Wörter zur Verfügung hatten, um Dinge zu erklären. Das Ganze erscheint so lange doch eigentlich nur sinnhaft, bis Bilder aus dieser Zeit existieren, die wirklich einen bildlichen Beweis dann in diesem Fall ja auch darlegen und darstellen. Diese Behauptung, dass Menschen vielleicht zu der früheren Zeit weniger Wörter oder Beschreibungen zur Verfügung hatten, wie das beispielsweise heute ist, ist das eine Behauptung, die irgendwo auch ein Recht findet oder spielt es keine Rolle?
Also schon natürlich damals man muss da vielleicht, finde ich, zweierlei sehen. Also zum einen waren die Menschen natürlich eingeschränkt in ihrer Ausdrucksfähigkeit, du sagst es, die Wörter, die ihnen zur Verfügung standen. Zum anderen waren sie aber ganz stark visuell geprägt. Nicht nur visuell im optischen Sinne anhand von Darstellungen, die sie in Kirchen oder wo auch immer sehen konnten, vornehmlich in Kirchen. Sondern überhaupt auch von der Narrative. Und da sind wir schon eigentlich mitten im Thema, die Zeiten, aus der diese Himmelsschlachtmeldungen kommen, da muss man sehen, die Menschheit oder die Menschen waren zwar schon so auf dem Weg zur Aufklärung, auch zu einer Wissenschaftlichkeit, aber trotzdem waren die meisten und auch noch selbst wenn die damals schon Professoren an irgendwelchen Universitäten waren, waren doch noch sehr stark in Bildern und in Bildwelten des Mittelalters verhaftet. Und da muss man natürlich gerade bei solchen Darstellungen, allem, was sich da am Himmel zeigt oder angeblich gezeigt hat, sehr, sehr vorsichtig sein. Denn der Himmel war ja eine Sphäre, die den Menschen noch gar nicht erschlossen war. Also alles, was ich, man muss sich das so vorstellen, der Himmel war sozusagen, kann man sich vorstellen, aus der damaligen Vorstellung, wie Gottes Leinwand, auf der er sich den Menschen offenbart hat, ihnen Vorhersagen gemacht hat, vor Katastrophen gewarnt hat. Und alles, was sich am Himmel zeigte, kam also aus göttlichen Sphären. Dass ein Komet oder ein Meteor oder auch eine Sonnenfinsternis, irgendwelche, die Folge von Bewegungen von Objekten außerhalb der irdischen, auch also jetzt gedanklichen Atmosphäre darstellte, das war ja noch überhaupt nicht bekannt. Und im Gegenteil, selbst wenn wir dann später schon die Ideen dazu hatten, die wurden ja, wie wir alle wissen, massiv verfolgt. Also, und dann ist man natürlich darin, dass man dann Dinge am Himmel sieht und die benennt man dann mit Alltäglichkeiten. Also der Kometenschweif wurde zum Beispiel entweder zur Rute oder zum sarazenischen Schwert. Da braucht man ja gar nicht viel Fantasie dazu. Wenn dann die entsprechenden Konflikte noch dazu kamen, hat das natürlich gepasst. Ein Schwert, das Richtung Frankreich zeigt, in späteren Jahrhunderten war dann natürlich ein Zeichen für einen erneuten Konflikt zwischen unseren Ländern. Also das ist ein Großteil dieser Flugblätter sind natürlich auf diese Art und Weise recht gut zu erklären. Aber tatsächlich, die Frage ging ja hatten wir die Wörter und hatten wir die Bilder? Und die Leute, das sieht man ja in diesen Schilderungen, die griffen zu dem, was sie kannten. Und wenn wir uns davon kurz wegbewegen in die Moderne, da haben wir zum Beispiel diese zigarrenförmigen UFOs, aus denen manchmal kleine kugelförmige ja, Scoutschiffe oder wie auch immer, da kann man natürlich viele Namen dafür finden, beobachtet werden, dass die da austreten, dann war das für einen Zeugen, der vielleicht noch nicht mal sehr gebildet war, aber trotzdem in alltägliche Begrifflichkeiten hatte, im 17. und 16. Jahrhundert ganz klar eine Kanone und Kanonenkugeln. Denn genau das kannte er von sämtlichen Burgen, Festungen, vielleicht sogar von der Stadtbefestigung, wie auch immer. Das war also die Begrifflichkeiten und die Bilder, in denen die Leute lebten. Und wenn man sich die beiden Bilder miteinander vergleicht, dann ist so eine Kartäuserkanone ja eine ideale Beschreibung sozusagen. Und schon haben wir Schlachten, die am Himmel stattfinden, obwohl es natürlich keine tonnenschweren, gusseisernen Kartäuserkanonen waren. Und wir haben ja andere Fälle, da heißt es dann entweder, es sah aus wie ein abgewetzter Wetzstein oder eine umgedrehte Schüssel oder ein wie auch immer. Und das sind natürlich Bilder, die die Leute zur Verfügung hatten, die jeder auch kannte und jeder natürlich direkt verstanden hat. Aber da sind wir auch bei den Parallelen zu heute. Wenn heute Leute UFOs sehen, deren Form sie nicht erklären können oder die sie sich nicht erklären können, dann suchen sie nach ganz banalen Gegenständen. Und teilweise sind das die gleichen Eier und Kanonen oder umgedrehte Schüsseln wie vor 400 Jahren.
Es sind ja wahnsinnig viele Fälle in deinem Buch. Ein paar kenne ich schon natürlich, von ein paar hat man schon gehört, aber von vielen hat man noch überhaupt nichts gehört. Es ist auch ein Fall aus meiner Heimat Coburg drin. Das finde ich ganz besonders cool. Ich komme ja aus Coburg. Sehr interessant, habe noch nie von gehört. Sehr interessante Sache. Erzähl mir ein bisschen was über die Recherche zu all diesen Fällen. Wie bist du auf diese Fälle gestoßen? Wie gesagt, ein paar kennt man und viele kennt man überhaupt nicht.
Also angefangen hat es tatsächlich wie bei vielen solcher Interessen mit anderen Büchern, die es natürlich, ich bin ja nicht der Erste, der dieses Thema aufgreift. Und bekannt sind natürlich Chris Orbeck und Jacques Vallée mit dem Buch Wonders in the Sky. Und das hat mich immer schon fasziniert. Aber als ich das mir dann genauer mal vorgenommen habe, habe ich schnell bemerkt, dass, obwohl ich meinen Hut natürlich vor Jacques Vallée und so ziehe, als einfach Legende der UFO-Forschung, dass gerade wenn es dann in sprachliche Bereiche geht, wo die beiden offenbar nicht so beheimatet sind, sprich in den deutschsprachigen Raum, dass da doch einiges an der Quellenarbeit im Argen liegt. Und habe dann auch tatsächlich gesehen, dass viele Aspekte und auch der ein oder andere Fall noch gar nicht in diesem Buch auftauchen. Und wie bei dem ersten Buch, da habe ich mich ja vorher umgeschaut, um zu sehen, gibt es irgendwelche Bücher zum Thema Deutschlands UFO-Akten, die so umfangreich sind, wie ich das mir so vorstelle. Und es gab keins. Und ich habe mir gesagt, dann machst du es halt selbst. Habe ich das ähnlich in dem aktuellen Buch auch gemacht. Und die Recherche ist natürlich heutzutage sehr viel einfacher als noch vielleicht vor 10, 20 Jahren. Denn es ist wirklich immer wieder erstaunlich, was mittlerweile alles in digitalisierter Form in verschiedensten Archiven öffentlich zugänglich ist. Man muss es natürlich finden, man muss diese alten Schriften auch im wahrsten Sinne des Wortes, alten Schriften lesen können, um überhaupt da einen Sinn reinzubringen. Aber da ist unheimlich viel natürlich schon online zugänglich. Und ja, auch da, ich kann mir gar nicht vorstellen, wer alle diese, und es sind ja nicht nur die solche mit UFO-Bezug online verfügbar, es sind ja sämtliche dieser alten Aufzeichnungen fast digitalisiert. Ja, also wer all diese Arbeit sich gemacht hat und macht, das ist unglaublich. Und es geht jetzt ja weiter. In den USA sind wir ja gerade dabei, haben vor kurzem habe ich darüber berichtet, dass die Zehntausende von Akten im National Archive in bislang nur auf Papier vorliegende UFO-Akten jetzt digitalisieren wollen. Das ist natürlich eine große Hilfe. Und wenn man dann, wie gesagt, die Sachen auch noch lesen kann, dann fällt das umso leichter. Und in manch anderen Fällen musste ich allerdings auf die Suche gehen. Da hatte ich ursprünglich nur Bruchstücke an Informationen aus unterschiedlichen Quellen, teilweise aus der UFO-Literatur, teilweise, weil ich tatsächlich auch in Zeitungs- und Lokalarchiven gesucht habe. Und zum Beispiel der Fall von der Wilhelmsfestung im Steinhuder Meer. Da war nur bekannt, dass es dieser Kommandant, also mir war es nur bekannt, dass dieser Kommandant diese Rakete geschildert hat im, ich glaube, 18. Jahrhundert. Und dann habe ich mich tatsächlich dann auf die Suche in die Archive selbst gemacht. Da musste ich dann ins Archiv von Grafen zu Schaumburg-Lippe, denn dem hat er damals gedient. Und dann findet man dort tatsächlich immer sehr viele sehr freundliche und hilfsbereite Archivare und Historiker in den meisten Fällen, die, glaube ich, ab und zu mal froh sind, wenn sie auch mal so was Kurioses dann irgendwie suchen und ausgraben dürfen. Und ja, wenn man da richtig fragt und sich ordentlich dran stellt, dann habe ich dann wenige Tage später auch als Digitalisat diesen handschriftlichen Brief an den Fürsten von Schaumburg-Lippe vorliegen gehabt, und den habe ich dann natürlich übersetzen müssen, aber das, ja, ist ja heutzutage sehr viel einfacher als noch früher.
Du hast gerade von Archivaren gesprochen und du hast gesagt, dass sie sich zum Teil auch freuen, dann diese Dinge für dich dann auch bereitzustellen und auch vorzubereiten. Mit welchen Stellen bist du denn grundsätzlich, wenn es um solche Themen als Beispiel geht, du bekommst einen Fall, wo Informationen fehlen, um das wirklich zu klären, um da wirklich eine Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Wie gehst du dann vor? Also was passiert dann bei dir? Was ist deine Strategie sozusagen? Oder gibt es überhaupt eine Strategie in dem Fall?
Nee, das ist meistens ist das Fleißarbeit, und ja, man muss freundlich sein. Und also wie gesagt, zum Beispiel in diesem Fall vom Steinhuder Meer, da lässt sich das natürlich ja geografisch zuordnen, und auch zeitlich ist dann klar, man findet da ja schon mit ersten Suchbegriffen im Internet, wer sozusagen diese Festung, zu welcher Grafschaft, welchem Herrn diese Festung gehört hat. Diese Festung war dann zum Beispiel schon dafür bekannt, dass der sehr aufgeschlossen war. Der hat das erste deutsche U-Boot konzipieren lassen. Der eiserne Hecht wird das, glaube ich, bezeichnen. Das findet man alles online. Und dann geht man halt Schritt für Schritt, schaut man, wo sind die Archive. Da muss man halt ein bisschen, es ist ja im Prinzip mein täglicher Beruf, ich bin ja Journalist, da muss man dann halt irgendwie das so raushaben, Schlüsselwörter finden, Begrifflichkeiten zuordnen. Und wie gesagt, in den meisten Fällen, wenn man sich nicht ganz dumm dran stellt, hat man da wirklich immer sehr offene und selbst an den Fällen Interessierte. Also ich habe auch Fälle, die ich an die Archive oder an die Stadtarchivare herangetragen habe. Zum Beispiel, da gibt es so einen kleinen Fall, der spielt nicht in Deutschland, aber ich habe ihn im Buch drin, weil es hier an der Grenze war, und das Flugblatt ist in deutscher Sprache verfasst, weil es damals Deutsch war. Hier heutzutage liegt das in Lothringen, ganz in der Nähe von wo ich wohne. Da hat man natürlich dann heutzutage auch das Glück, da sprechen gerade die Archivare, die sind meistens nicht irgendwie 18, sondern 78, die sprechen halt noch Deutsch. Und der Stadtarchivar von Oud-Homburg, damals nur Homburg genannt, das erlaubt viele Verwechslungen. Wir haben hier auch eine Stadt im Saarland, die auch heute noch im Saarland oder wieder im Saarland liegt, die auch Homburg heißt. Da muss man zuerst rausfinden, was war da eigentlich gemeint. Und der kannte dieses Flugblatt noch gar nicht, war dann natürlich mega happy, dass er für sein Stadtarchiv so ein Zeitdokument finden konnte. Und mit dem gemeinsam suche ich jetzt zum Beispiel nach dem Kommandanten, der in dieser Geschichte beschrieben wird, denn da kam eine Kugel vom Himmel, die hat sehr stark geleuchtet, hat einen Krater geschlagen. Und als der dann dorthin, der musste das Pferd hinleiten. Und die war so hell, die Kugel, bevor sie wieder davon geflogen ist, was den Fall eben so spannend macht, dass ich ihn in ein Buch aufgenommen habe. Weil wenn sie nicht mehr davon geflogen wäre, wäre es wahrscheinlich eine mondänere oder eine einfachere Erklärung im Sinne von einem Meteor oder einem Meteoriten. Und die war so hell, dass es ihn geblendet hat und er ist dann auch erblindet an diesem Vorfall. Und da suchen wir jetzt sozusagen nach einer unabhängig von dieser Schrift und von dieser Erzählung, nach einer Bestätigung für einen Festungskommandanten, der im Laufe seiner Zeit erblindet ist und deswegen auch vermutlich ja seinen Dienst einstellen musste. Und da trifft man dann, da hat man dann auch plötzlich gar keine, sind die Leute auch gar nicht mehr so vorsichtig wie das, was man oft so kennt, wenn man heißt, ja, ich interessiere mich hier für eine Sache, die wir heute UFOs nennen, weil diese Leute einen Bezug zu ihrem Thema haben und sagen, ja, okay, eigentlich hat er recht, lass uns doch mal auf die Suche nach einer Bestätigung für diesen Bericht gehen. Es ist ja spannend und ist mein Metier. Ähnlich auch in dem Fall von Wien, wo so UFO-Kugeln schlussendlich den Stephansdom beschädigt haben. Eine davon ist runtergefallen, hat den Hahn beschädigt, den Messinghahn, der auf einem der Türme war. Und da bin ich im Kontakt mit der mit der Dombauhütte vom Stephansdom. Und die sind da durchaus offen und finden die Geschichte natürlich kurios. Und wir hoffen, dass wir irgendwie vielleicht irgendwann irgendwo noch in einem Kuriositätenkabinett diese gefundene Kugel vielleicht finden könnten. Und das wäre natürlich nicht nur eine schöne Bestätigung für so eine historische Anekdote, sondern auch für das Ereignis selbst, dass da irgendwas Merkwürdiges passiert ist. Und dann könnten wir natürlich uns gerade, könnte ich das Ding gerade an den Abi schicken, dann könnte er nämlich mal seine Kugeln in groß analysieren und uns sagen, wo die denn eigentlich herkommt. Und dann hätten wir natürlich im Endeffekt, da sind wir wieder, wie gesagt, schon ganz tief im Thema drin, wenn sich dann rausstellt, diese Kugel, die diesem Ereignis zugeordnet ist, ist eine gewöhnliche Kanonenkugel oder Steinkugel oder auch so ein Ossuar, das sind solche Steine, die in Ziegenmägen sich angesammelt haben und die im Mittelalter als Heilmittel galten und als wundertätige Gegenstände, die wurden dann in Gold gefasst und sind dann in Schatzkammern oder in Kuriositätenkabinette gewandert. Wenn sich das dann als sowas rausstellt, hat man natürlich auch im Umkehrschluss eine Antwort auf das, was ist da passiert. Da vermutlich jemand versucht, aus einem gewöhnlichen Vorfall und einem gewöhnlichen Objekt was zu machen, was irgendeine Legitimation herbeiführen sollte, also eine himmlische Legitimation für eine Regentschaft, für eine Herrschaft und was auch immer. Aber der Fall ist ja offen und es könnte sich ja auch herausstellen, dass es zwar als Ossuar abgelegt wurde in einem Museum in Wien und gar keiner ist und vielleicht von ganz weit herkommt.
Professor Hakan Kayal hat das Vorwort zu deinem Buch geschrieben. Finde ich auch sehr interessant. Und er spricht darin vom Bericht des Director of National Intelligence über die Ergebnisse der UAP-Untersuchungen im Jahr 2021. Er schreibt darüber, wie das Ganze im Widerspruch zu der jahrelangen Haltung zu dem Thema gegenübersteht. Denn bis vor nicht allzu langer Zeit wurde das Thema von offizieller Seite ja gerne ein bisschen abgewunken, könnte man sagen. Und irgendwann kam dann auch der Punkt, an dem sich die Ereignisse regelrecht überschlagen haben. Im Februar gab es diese angeblichen Abschüsse, bei denen man keine Überreste der Objekte gefunden hat. Angefangen hat das Ganze ja mit diesem Spionageballon, was immer es auch war. Im Endeffekt, ja, die UFO-Anhörung, David Grusch, das alles kam innerhalb kurzer Zeit. Das fand ich schon sehr kurios, dass es das alles recht knapp hintereinander wegkam. Wie gesagt, ob das jetzt was zu bedeuten hat oder nicht, das sei mal dahingestellt, das weiß ich nicht. Nun ist es ja so, dass in den USA gerade ein Riesenfass aufgemacht wird und man kann nur gespannt sein, was noch kommt und ob überhaupt irgendwas Verwertbares kommt. Jeder freut sich ja darauf. Ich Setze mein Geld nicht darauf. Ich setze mein Geld lieber auf Leute wie Avi Loeb zum Beispiel. Da erhoffe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr. Ich finde es aber wahnsinnig spannend, das ganze Thema. Ich verfolge das natürlich auch und es interessiert mich sehr, was kommt und ob etwas kommt. Hast du bei deinen Recherchen auch erkennen können oder irgendwie herausfinden können, dass es auch bei diesen historischen Sichtungen Interesse von staatlicher Seite aus gab, diese Fälle zu erforschen und gegebenenfalls aufzuklären? Also irgendein Staatsmann vielleicht gesagt, hey, da müssen wir ran, da müssen wir gucken, dass wir herausfinden, was das ist. Oder hat das wer immer da auch irgendwie das Sagen hatte damals, hat das die gar nicht interessiert?
Also so bin ich das im Buch tatsächlich, muss ich eingestehen, nicht angegangen, aber ich erläutere das zum Beispiel am Fall von der vermeintlichen UFO-Sichtung durch Kaiser Karl den Großen. Die Schilde, die über der Sigiburg aufgetaucht sind, da könnte man eigentlich, man könnte das so ein bisschen das bejahen, die Frage, die du da stellst. Denn man muss in diesen, man darf, das ist das, was ich eben auch schon mal angesprochen habe, man darf bei der Interpretation dieser alten Berichte natürlich nicht den Kontext vergessen. Also es bringt, ich habe es, glaube ich, im Buch irgendwie so geschrieben, es bringt genauso wenig, das jetzt alles als symbolische und metaphorische Deutung abzutun, aber es bringt auch nichts, alles durch ein UFO-Korsett zu zwängen oder in ein UFO-Korsett hinein und ein UFO-Raster da aufzumachen, nur weil es sich gerade so schön nach UFO anhört. Und diese himmlischen Schilde, die sind aus den fränkischen Annalen und die hatten eigentlich, das habe ich im Buch auch erläutert, die hatten also nicht, die sollten keine historischen Chroniken sein im Sinne von 1:1 Tatsachenbeschreibungen, sondern die hatten eigentlich zum Ziel der Legitimation von Herrschaftsansprüchen der Franken und Kaiser Karl des Großen. Und da wären wir natürlich bei dieser Geschichte. Da gibt es einen Vorfall, da werden möglicherweise, vielleicht aber auch nicht, diese Schilde gesehen. Es ist halt die Frage, die Schilde kennen wir ja auch in der Literatur und in der Kunst, auch in älteren Darstellungen. Was wurde da gesehen? Ich tue mir so ein bisschen schwer, dass das eine reine Erfindung war. Denn einfach Schilder an den Himmel zu hängen, könnte man natürlich sagen, okay, es sind Kriegsschilde und da hat eine Kriegsmacht, eine göttliche Kriegsmacht eingegriffen. Es sind ja nur anekdotenhafte Beweise, die wir zu Tode interpretieren können. Und dann könnte man natürlich sagen, dass solche Ereignisse, gerade wenn sie dann sich am Himmel manifestieren, was auch immer sie waren, wurden natürlich von staatlicher Seite, das ist natürlich ein bisschen früh gegriffen, der Begriff, aber natürlich umgedreht und genutzt, um irgendeinen Herrscheramtsspruch und eine Legitimation abzuleiten. Und das ist halt tatsächlich ein Punkt von Kritikern der UFO-Interpretation dieser alten Fälle, den ich durchaus anerkennen kann. Ich sage aber gleichzeitig, das bedeutet nicht, dass es solche Fälle, wie wir sie heute noch am Himmel sehen, nicht vor 400 Jahren nicht auch schon gegeben haben kann, vermutlich gegeben hat nach meiner Lesart und diese Sachen dann entsprechend benutzt wurden. Also für mich ist es zu kurz gefasst und es gibt ja einige Autoren, die das tun. Die findet man ja auch in der Wikipedia. Ich habe ja deswegen auch einen Fall aus der Wikipedia ganz übernommen, um zu zeigen, wie gehen auch heutzutage die meinungsbildenden Medien mit diesen Themen um. Und da kommen ja hauptsächlich Kritiker und Skeptiker der UFO-Interpretation zu Wort. Und mir reicht es nicht, dass man einfach hingeht und sagt, okay, alle diese alten Schriften, diese Wunderzeichenberichte, die akzeptieren wir so lange, wie wir sie zuordnen können, wie wir sie faktisch einem Kometen, einer Nebensonne, einer Haloerscheinung oder was auch immer zuordnen können, dann akzeptieren, also in diesen Fällen akzeptieren wir diese Berichte sogar als chronologische Zeitdokumente, weil wir sie zum Beispiel einer Sonnenfinsternis zuschreiben können, die wir ja berechnen und auch nachträglich finden können. Und dann sagen wir ja, die wurde also schon in einem Wunderzeichenbericht 1600 irgendwas benutzt. Sobald dann aber Phänomene beschrieben werden, die nicht nur vom Himmel fallen, sondern auch wieder zurückfliegen oder aussehen, genau so aussehen wie nichts, was es damals am Himmel irgendwas zu suchen gehabt hätte, wie zum Beispiel ein umgedrehter Kessel oder ein Wetzstein, dann ist es plötzlich so, dass das alles nur metaphorische Umdeutungen und religiöse Bilder und so weiter sind. Und da bin ich mit meinem Buch und in meiner Position so ein bisschen zwischen diesen Stühlen, weil ich sage, es geht nicht, dass ich das eine akzeptiere und sobald, nur weil ich es nicht aus heutiger Sicht verstehen und deuten kann, dann schiebe ich es weg in das Reich von bloßer Einbildung, vielleicht sogar historischen Schwindel, Legenden und einer Mystifizierung. Also da suche ich sozusagen den Mittelweg und ich habe ja auch nur in meinem Buch etwa 30 Fälle zusammengetragen, weil ich tatsächlich so viele dieser anderen Berichte aussortiert habe, weil sie einfach sozusagen nicht genug Strangeness-Faktor drinne hatten, als dass sie nicht rational tatsächlich erklärbar wären. Also fast alle Fälle, wo irgendwelche Ruten oder Schwerter oder was auch immer am Himmel beschrieben wurden, und dieses Objekt keine anderen anomalen Verhaltensweisen aufgezeigt hat, kann man guten Gewissens, glaube ich, davon ausgehen, dass das Kometen oder Meteore oder was auch immer waren. In ganz vielen Fällen haben wir ja auch sogar Darstellungen dieser Phänomene und die sind wirklich so gut, zum Beispiel wenn es um Nebensonnen geht, diese Haloerscheinungen, das sind Grafiken und Illustrationen, die illustrieren das Phänomen so eins zu eins, dass man sie auch heute noch als wissenschaftliche Illustration für diese Phänomene nutzen könnte. Und da muss man also jetzt nicht überlegen, was das jetzt damals war. Aber es gibt eben andere, da ist das nicht so. Und das sind die Fälle, die sozusagen bei mir übrig geblieben sind und die ich halt sehr, sehr spannend finde. Auch vor allem, wenn es natürlich zu Wechselwirkungen der Objekte mit den Zeugen und mit ihrer Umgebung kam.
Bist du bei den Recherchen auch auf Berichte über Begegnungen mit vermeintlichen Insassen solcher Himmelserscheinungen gestoßen?
Tatsächlich nicht. Aber da sind wir wieder bei dieser Lesart und Erzählart und Gedankenwelten. Das ist eine Sache, mit denen sich die damaligen Zeugen noch nicht einmal gedanklich auseinandergesetzt haben. Also die Vorstellung, in diesen Dingen könnte jemand drin sitzen, die kommt erst sehr, sehr viel, viel später. Und da der einzige Unterschied sind diese Himmelsschlachten. Also da wurden ja dann auch keine exotischen Objekte, also meistens die eigentliche Himmelsschlacht ist keine Schlacht, die sich aus exotischen Objekten ergeben hat. Das sind meistens Schiffe und Kanonen und ganze Heere und auch Reiter, die sozusagen von der Erdoberfläche an die Himmel gehoben wurden. Es gibt diese Fälle, wo sich entweder vor den Himmelsschlachten oder wie im Fall Stralsund danach UFO-artige Phänomene daraus ergeben haben, wie der Hut oder der flache Teller über Stralsund. Aber in der Regel hatte man auch, das kann man auch in der Proto-Science-Fiction-Literatur, das ist auch ein Kapitel, wo ich darauf eingehe. Man hatte diese Vorstellung tatsächlich noch nicht. Man hatte zwar Vorstellungen von zum Beispiel jetzt dem rosa Elefant im Raum, von Außerirdischen, von Lebewesen auf anderen Sternen, sogar auf dem Mond. Aber in der Regel, das waren schon die antiken Philosophen, die sagten, um das vielleicht so zusammenzufassen, das sind meistens Wesen, die uns so haushoch überlegen sind in ihrer Entwicklung, dass die gar kein Interesse daran haben, hier auf die Erde zu kommen und noch weniger Interesse mit uns in Austausch zu treten. Und das war auch zum Beispiel bei dieser sogenannten, also der Lagerkommandant auf Wilhelmstein im Steinhuder Meer, der beschreibt ja eine Rakete, die über das Steinhuder Meer im Zickzackkurs und direkt über die Festung geflogen ist, wobei sie wirklich 90-Grad-Winkel fliegt und sehr langsam sich fortbewegt, so hell ist, dass die Soldaten in ihren Quartieren davon wach werden, von dem Licht, das von diesem Objekt ausgeht. Er beschreibt das zwar als Rakete, man muss es aber im zeitlichen Kontext so einordnen, damals sind Menschen noch nicht in Raketen gereist. Raketen waren zwar Mittel zum Antrieb in der Proto-Science-Fiction, also man hat sich vorgestellt, man hängt sich an einen Ballon oder in einem anderen Fall bei Gullivers Reisen, der hat sich Glaskugeln, die mit Tau gefüllt waren, an die Kleider genäht und weil Tau ja nach oben steigt im Sonnenlicht, hat er sich davon einen Auftrieb erhofft, dass er da mitfliegt. Und um das ein bisschen zu beschleunigen, hat man dann Raketen benutzt. Aber das waren, wie gesagt, keine Weltraum- oder keine Raumfahrtraketen zu der damaligen Zeit noch. Umso spannender, dass er dieses Objekt so schildert.
Wie
Aber wie
häufig
gesagt, es
kommt
gab
denn
keine Insassen.
Gott dann in diesem Bezug vielleicht in den Berichten vor? Weil es sind ja hier eindeutig auch Phänomene, die ja nicht zum alltäglichen Tagesgeschehen gehören.
Das ist auch eine interessante Frage, die ich mir oft gestellt habe, denn die Phänomene werden zwar in den meisten, gerade in diesen, und das sind ja nicht alle Fälle in meinem Buch, aber die Vielzahl sind diese Wunderzeichenberichte. Da, die sind eigentlich zweigeteilt, oder vielleicht dreigeteilt. Man hat einen religiösen Einstieg, dann kommt die Beschreibung des eigentlichen Ereignisses, die auffallend sachlich Gestalt gehalten sind. Und am Schluss kommt nochmal so eine Deutung dessen hinterher, dass wir jetzt ja alle irgendwie ohne Sünde leben sollen, weil sonst, also das Übliche, was man so kennt. Aber die eigentlichen Beschreibungen der Vorfälle sind meist sehr sachlich gehalten. Und es gibt auch Wunderzeichenberichte, die gänzlich ohne einen religiösen Kontext auskommen. Zumindest mal keinen, der jetzt so in dicken Lettern vorweg oder hinten angestellt wird. Aber dennoch, allein die Autoren waren sich natürlich schon bewusst auch über die Bilderwelten, die wir schon besprochen haben. Also man sah eben im Himmel noch keine weitere Sphäre, in die man vordringen könnte oder von der aus uns materielle Wesen von anderen Sternen besuchen könnten, weil das ist für uns heutzutage extrem schwer vorstellbar, also auch für mich in der Auseinandersetzung. Aber man muss wirklich diesen Schritt gehen und den Menschen von damals, zumindest mal der Großteil der Bevölkerung, auch Gebildeten und Akademikern, die es ja damals auch schon gab, tatsächlich absprechen, dass sie eine Vorstellung vom Himmel als Raum hatten. Das war einfach, der Raum war natürlich Gott überlassen, aber kein Raum, den wir irgendwie auch nur ansatzweise betreten könnten. Wir waren also immer nur die Zuschauer.
War bei den Recherchen zu deinem Buch so eine Art roter Faden erkennbar? Gibt es eine bestimmte Art von Objekt, das über die vielen, vielen, vielen Jahre immer wieder vermehrt aufgetreten ist?
Das ist ganz lustig, weil das gibt es tatsächlich und das spiegelt die Erkenntnisse der UFO-Behörde der USA, der Arrow, wieder, wie das der Leiter Sean Kirkpatrick immer wieder gezeigt hat. Die meisten dieser Objekte sind kugelförmig. Also wir haben die Kugeln, wie auch immer, ob die metallisch glänzten oder dunkel waren. Also kugelförmige Objekte sind absolut sozusagen die Untertasse der vergangenen 400 Jahre.
Wahnsinn. Du hast meine nächste Frage ja schon über das ganze Gespräch über schon ein bisschen so zusammen, immer schon stückchenweise beantwortet, aber es handelt sich hierbei ja um Berichte von Menschen, die in einer komplett anderen Zeit gelebt hatten und eine völlig, ja, eine komplett andere Weltanschauung auch hatten. Und für wie wichtig hältst du im Sinne der Erforschung des UFO- oder UAP-Phänomens, für wichtig hältst du diese historischen UFO-Berichte?
Also ich sehe so viele Parallelen, dass ich ehrlich gesagt gar keine großen Unterschiede mache zu UFO-Meldungen heutzutage. Denn es gibt eigentlich keine Unterschiede. Es sei denn, heutzutage liefert uns ein UFO-Zeuge oder eine Organisation, staatliche Einrichtung, weiteres Beweismaterial in Form von Daten. Auch die damaligen Berichte beinhalten ja Daten. Das wird ja oft so ein bisschen abgeredet, auch eine persönliche Zeugenaussage, solange sie mit Ortsangaben, Zeitdauer der Sichtung, Höhe des verme oder vermeintlich eingeschätzte Höhe des beobachteten Objekts, Farbe, Form, Verhalten, Flugverhalten einhergeht, sind ja Daten, die natürlich nicht durch eine angeblich so objektive Sensorik ermittelt wurden, sondern von einem kleinen Menschlein, aber trotzdem, wir haben ja unsere eigene Sensorik. Eltern wissen das, die können mit den Lippen Fieber messen und liegen meistens punktgenau darauf. Wir empfinden Wärme, wir können Giftstoffe irgendwie erkennen durch zu sauer und wie auch immer. Also das sind ja keine per se falschen Daten, die wir liefern. Und Deswegen, wenn mir heutzutage, was ja oft vorkommt durch meine Arbeit an Grenzwissenschaft aktuell, wenn mir Leute E-Mails schreiben und sagen, ich habe gestern dies und das gesehen und wenn es dazu keine Foto- oder Videoaufnahmen gibt, unterscheidet sich eigentlich so eine Sichtung sehr wenig von dem, was jemand vor 400 Jahren da beschrieben hat. Und in einigen Fällen, gerade zu Stralsund, da werden ja Namen genannt, Namen, die recherchierbar sind. Teilweise ist das noch zu erledigen. Also ob sich diese Namen, dieser sechs Fischer zum Beispiel und der Persönlichkeiten, die sie befragt haben, ob sich die tatsächlich auch historisch nachweisen können. Ich gehe davon aus, dass es zumindest mal im Falle der Stadtältesten der Fall ist, dass die sich nicht damals jemand aus den Fingern gesogen hat, denn dann würde diese Einordnung in diese Befragung historisch keinen Sinn machen. Und es gibt andere Fälle, wo ja diese Persönlichkeiten bekannt sind. Also das vielleicht zwar in der Interpretation ein bisschen umstrittene, beste Beispiel ist ja Goethe, der diese Sichtung hatte, die ich ja auch nochmal ins Buch mit aufgenommen habe, auch wenn das kein fliegendes Objekt am Himmel war, aber es war einfach eine Schilderung von einem Phänomen, die nach meinem Verständnis überhaupt nicht in die Zeit passt und sich eigentlich nur mit Phänomenen erklären lassen kann, die wir heute als, ja, ich sage jetzt mal ganz salopp gesagt, mit Elektrizität erklären lassen können. Also das sind ja Zeitzeugen und teilweise Goethe war ja nicht nur Politiker und Dichter, sondern auch ein ganz intensiver Naturforscher. Und das war, glaube ich, eine Frage, die ich eben so ein bisschen übergangen habe, die ich aber ganz wichtig finde. Die Menschen auch damals, ob jetzt vor 200 Jahren oder vor 300, 400, 500 Jahren, die hatten ja eine Alltagserfahrung. Also die wussten, wie sieht ein Blitz aus, die wussten, wie. Hier hinten haben wir noch den mähenden Teufel. Wir haben über ähnliche Fragen schon mal im Kornkreiskontext geredet. Die wussten also, wie sich Naturphänomene offenbaren. Und da sind wir wieder bei der Himmelsschlacht von Stralsund. Die fängt ja tatsächlich damit an, dass am Himmel die Stare, ein Starenschwarm aufzieht. Und der wird dann zu diesen Schiffen. Und jetzt kennt jeder von uns, oder nicht jeder, aber es ist ein bekanntes Phänomen, dass gerade diese Starenschwärme an den Küsten wirklich fantastische Bilder an den Himmel zaubern können. Und die fliegen dann in so Formationsflug. Und das sieht manchmal, wenn man da so Mitschnitte anhält, kann man da im Buch habe ich ein Bild, das sieht aus wie ein Delfin. Und wirklich, da braucht man nicht viel Fantasie. In anderen Fällen sieht man manchmal Gesichter oder irgendwelche Objekte. Natürlich werden die nicht wirklich von den Staren an den Himmel gemalt, sondern es ist unser Gehirn, Pareidolie, das da dem versucht, eine Bedeutung zuzuordnen. Aber die Bilder sind ja da. Und der Vorfall von Stralsund, der wurde ja vor kurzem auch in einer Ausstellung an Kulturbibliothek in Berlin, hat ja eine eigene Ausstellung an einem der großen Häuser in Berlin bekommen. Und der Direktor, Dr. Moritz Wullen, ist ja Kunsthistoriker und er hat das natürlich aus dieser Perspektive, durch diese Brille gedeutet und sagte dann eben, also er sucht Erklärungen dafür. Aber wenn man dann sagt, am Anfang, das sind diese Stare, da muss man natürlich auch so ehrlich sein, was der Herr Wullen absolut ist, aber muss man auch ehrlich sein und sagen, ja. Ein Fischer oder sechs Fischer, die wahrscheinlich ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, als sich da im Küstengewässer vor Stralsund zu fischen. Das war halt im wahrsten Sinne des Wortes ihr täglich Brot. Man muss davon ausgehen, dass die diese Naturerscheinungen gekannt haben und dass sie die eben nicht mit plötzlichen Schiffen oder gar einem fliegenden Teller verwechselt haben, der offenbar mehrere Stunden über der Kirche stand. Und das, denke ich, ist auch wichtig, dass wir natürlich anerkennen, dass es Menschen mit Bilder- und Gedankenwelten und Wissenswelten waren, die nicht dem heutigen entsprechen, aber wir müssen sie auch nicht für dumm halten. Also eine gesunde Alltagserfahrung hatten die Menschen damals schon auch. Und umso erstaunlicher, dass es dann Vorfälle gab, meinetwegen astronomische Phänomene auch, weil man eben diesen Raum noch nicht begriffen hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber man wusste andere Dinge sehr gut zu verstehen. Und trotzdem gab es dann Dinge, die nicht anders zu erklären waren als das sogenannte Wunderzeichen.
Wenn ich dich darüber reden höre, habe ich den Eindruck, dass die Menschen, und wenn es nur 150, 200 Jahre her ist, dass auch wenn die sich nicht dafür interessiert haben, ne, gibt es da jetzt Außerirdische in vermeintlichen Raumschiffen oder wie funktioniert das, könnten die zu uns kommen? Ich habe den Eindruck, wenn ich dich gerade darüber reden höre, dass die Gesellschaft damals ziemlich liberal unterwegs gewesen ist und dass es wahrscheinlich auch keinen großen Einfluss darauf gehabt hat, dass dann wieder mal in Anführungszeichen dann ein Flugblatt, ein Informationsblatt herumgeht, in dem es halt heißt, das ist das, was wir vielleicht gesehen haben. Ne, wir wollen euch sozusagen darüber informieren. Ich stelle mir das gerade so vor, wenn das in der heutigen Zeit passieren würde, dass so ein Himmelsphänomen, wirklich so also eine Schlacht, wie sie beschrieben ist, und auch nur in der kleinsten Andeutung, wenn das passieren würde, wenn wir das heute sehen würden, dann würde das um die Welt innerhalb von Sekunden gehen. Und natürlich ist es klar, dass die Ausmaße, die daraus resultieren, dass die gar nicht abschätzbar ist, weil dafür gibt es einfach zu viele verschiedene Menschen und zu viele verschiedene Gedankengänge, wenn sowas passiert. Aber warum waren die Menschen denn damals nicht, ich sag mal, ja, Alien begeistert?
Natürlich eine Frage, die ich nicht befriedigend beantworten kann. Es ist vielleicht wichtig, wenn wir bei diesen Himmelsschlachten sind, und das ist schon ein sehr prägender Aspekt, dass man zweierlei unterscheiden muss. Es gibt ganz viele, diese Himmelsschlachten haben ja eine Tradition, die sind nicht nur bei Stralsund erschienen, sondern es gibt da wirklich ja, sozusagen unzählige Berichte davon. Aber es gibt zweierlei Arten. Es gibt die einen, wo man tatsächlich in diesen Fällen hat man nur eine Schlacht gesehen, eine irdische Schlacht von irdischen Beteiligten sozusagen, die an den Himmel gehoben wurde. Und in anderen Fällen passiert vorher noch was, passiert mittendrin noch was. Es mischen sich also Objekte in diese irdische Schlacht am Himmel ein, die wir nicht verstehen. Oder tauchen später auf, wie zum Beispiel in Stralsund. Da ist das ganz schön, und deswegen, und ich war lange Zeit, war mir diese Tatsache, dass es da solche Zwischenstücke gibt, gar nicht bekannt. Und ich habe für diese Himmelsschlachten gar nicht so viel übrig gehabt, muss ich ehrlich sagen. Weil ich sagte, okay, also Schiffe mit Masten und Segeln und Kanonen und Leute, die auf den Schiffen gesehen werden, die auch zuwinken teilweise oder Reiter mit Standarte und allem, also bei all meiner UFO-Fantasie und auch meine Offenheit dafür, aber das scheint tatsächlich so eine Metaphorik zu sein, weil einfach Pferde nicht am Himmel reiten können. Und ich konnte mir auch schwer vorstellen, dass man diese Detailgenauigkeit jetzt in irgendwelchen Wolkenbildern interpretiert hat, eben auch nicht vor 400 Jahren. Wir kennen die Bilder, wenn wir irgendwie einen Elefant oder eine Tasse Kaffee am Himmel sehen, dann ist das mehr Deutung als jetzt fotografische Abbildung. Dann gibt es aber den Fall vom Professor Schickard, der Professor aus Tübingen, eigentlich eine ganz große Nummer im deutschen Wissenschaftssystem und im Wissenschaftsbetrieb. Zwar schon ein paar hundert Jährchen auf dem Buckel, aber nachdem sind Gymnasien vor allem in Baden-Württemberg benannt. Momentan feiern wir 400 Jahre seiner Erfindung. Er war der die erste mechanische Rechenmaschine erfunden hat, zumindest mal im westlichen Kulturraum. Da gibt es eine Sonderprägung von 20-Euro-Münzen. Also es ist wirklich eine große Nummer. Und der sieht zuerst ein UFO, ein eiförmiges UFO. Da kommen die Tic-Tacs, denke ich mal, so ein bisschen ins Spiel, zumindest mal gedanklich die Assoziation dazu. Und plötzlich steht er da, und aus dieser Sichtung von diesem Tic-Tac und neben diesem Ei, da zeigt sich der Wetzstein und noch der umgedrehte Kessel. Und dann wird das Ganze irgendwann aber übernimmt die Himmelsschlacht. Und das wird da ganz spannend, weil er ist ja Akademiker, und er ist in einer Zeit, da existieren schon diese Diskussionen darüber mit diesen Wunderzeichen. Was soll das? Ne? Das passt nicht in ein rationales System rein. Und er hat ja nach dieser Sichtung, hat er unmittelbar am Tag danach, hat er das verschriftet und hat das gleich in Auftrag gegeben, um da so ein kleines Heftchen, würde man heute sagen, aus seiner Sichtung zu machen. Und er beschreibt die minutiös. Und da ist es ganz spannend, weil er sagt, wortwörtlich, also er hat schon von diesen Himmelsschlachtenberichten gehört und hat das immer nie für bare Münze genommen. Er sagt da, ja, das haben irgendwelche Bauern gesehen und keine Ahnung, die haben keine Ahnung von all dem. Aber dann hat er so diesen Moment, wo er sagt, ich stehe jetzt hier und kann nicht anders, denn ich sehe es mit eigenen Augen. Da tobt eine Schlacht am Himmel. Das sind Schiffe, das sind Kämpfe, Kanonen, alles Mögliche. Und er hätte gerne, Er würde sich wünschen, dass ein Militär ihn begleitet in dieser, während dieser Sichtung, weil er selbst nicht gedient hat und das alles nicht militärisch zuordnen kann. Und er sagt, was soll ich halt tun, als anders, als euch zu sagen, was ich sehe? Das ist nämlich sein Ansatz in diesem Bericht. Und seither habe ich mir, komme ich von diesen Himmelsschlafen, von dieser Frage von den Himmelsschlafen auch nicht mehr so richtig los, weil sie plötzlich für mich eine ganz andere Qualität bekommen haben. Da ist jemand, der von sich selbst ja sagt und der ja auch darum kämpfen musste, der wurde ja nachher, aber das führt jetzt zu weit aus, der wurde nachher für seine Schilderung dieser UFO-Sichtung fast von der Uni geschmissen. Also das sind ja auch wieder Parallelen in die heutige Zeit. Und der war aber, es war ihm ein großes Anliegen zu schildern, was er sieht und das so genau und minutiös wie möglich. Und ich habe mich dann gefragt, warum haben diese Himmelsschlachterscheinungen, die gibt es dann noch so, die letzte, ein Kollege von mir hat die letzte irgendwie so Ende des 20. Jahrhunderts verortet, aber das war dann wirklich eine der ganz späten und letzten Schlachten. Warum haben wir die in der Folgezeit nicht mehr? Warum haben wir sozusagen vor dem Angriff von Russland auf die Ukraine keine Panzer am Himmel gesehen über meinetwegen Polen oder der Ukraine selbst? Also warum findet das heutzutage nicht mehr statt und war damals für mehrere hundert Jahre eigentlich so ein Ding, was offenbar sehr oft gesehen wurde. Und was haben die Menschen verdammt nochmal damals gesehen? Also das ist ja teilweise so detailliert beschrieben, die kämpfen, die Schiffe schießen aufeinander und schießen sich die Masten und die Segel kaputt. Und das wird alles detailliert beschrieben. Und es ist so einfach und so leicht zu sagen, ja, das ist alles nur Metaphorik und irgendeine Deutung, um irgendwelche Kriege zu legitimieren und zu sagen, das sind die Bösen, von dort kommt die Bedrohung, von dort, wo die Schiffe uns angreifen und so weiter. Und dann haben wir solche Fälle wie den Schwickert, der wirklich heutzutage noch eine große Nummer in der Wissenschaft darstellt und man sich gerne auf ihn beruft und Gymnasien nach ihm benennt und der wird plötzlich zum ersten akademischen UFO-Zeugen und wahrscheinlich zum ersten UFO-Forscher nicht nur Deutschland, sondern weltweit, der das Ganze dann auch verschriftet hat. Also, ich glaube, ich bin von der Frage weggekommen, aber macht ja
Trotzdem
nichts.
absolut interessant, Andreas. Keine Sorge, absolut interessant. Lass
Wenn
uns
du die
jetzt.
Frage noch mal hast, dann wenn da noch was offen ist, gerne.
Alles gut. Lass uns jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, ein bisschen bisschen aktueller werden, in andere Themen eintauchen, nur ganz kurz. Gibt es ein paar Sachen, die mich und auch ein paar Leute, die mir die Fragen mit auf den Weg gegeben haben, sehr interessieren. Zum einen geht es um die Website Arrow, der du dich sicher auch schon beschäftigt hast. Und da steht jetzt die Frage im Raum, ob du glaubst, dass diese Webseite, Schrägstrich, dieses Projekt, sich in Zukunft als wichtiger Bestandteil in der UAP-Forschung etablieren wird.
Ich denke ja. Also wir sehen ja auf der Webseite jetzt schon, ich glaube, wir hatten das auch schon in vorigen Gesprächen immer, ich bin da sehr viel optimistischer als viele andere. Also ich finde, da ist unheimlich viel schon passiert. Wenn wir mal betrachten, was Jahrzehnte nicht passiert ist, ist das wirklich wieder ein weiterer Meilenstein, der da passiert. Da werden Dinge hochgeladen. Natürlich, es sind jetzt mal mit Ausnahmen von Flare und Tic-Tac und von GoFast nicht die spannendsten Beispiele. Das sagt der Kirkpatrick selbst bei dieser UFO-Kugel im Nahen Osten. Da ist es ja eine absurde Situation. Dann sagt er, das ist ein Beispiel für diese UFO-Kugeln, die wir als Form am meisten überall sehen und orten und filmen. Und die teilweise bizarre Flugeigenschaften aufweisen. Aber das Video, was ich Ihnen hier zeige, das ist keine von diesen Kugeln mit diesen bizarren Flugeigenschaften. Und das sagt er nicht nur vor dem Kongress, sondern das sagt er auch vor dem NASA-Panel, wo irgendwie 20 Leute von der NASA da sitzen und sich Wissenschaftler nennen. Und keiner steht auf und sagt, ja, dann zeig uns wenigstens ein Beispiel für diese bizarren Flugmanöver, die diese Kugeln in anderen Fällen machen. Das ist natürlich das, worauf man eigentlich noch wartet. Aber es gibt ja durchaus von den Filmbeispielen, die da gezeigt werden, gibt es, glaube ich, drei, vier, wenn man die bekannten drei Navy-Videos noch mit dazu nimmt, jetzt glaube ich fünf oder sechs Beispiele, die noch weiterhin nicht erklärt oder als unidentifiziert abgelegt wurden. Und ich glaube, da kommt jetzt durch die Vorgaben, die wahrscheinlich, davon gehe ich persönlich aus, durchgewunken werden, noch einiges dazu. Und man hat ja schon gesehen, allein, dass die Webseite online ging, da haben wir ja 2 Jahre drauf warten müssen. Und dann hat die Hicks übernommen, also die Vize-Verteidigungsministerin der USA. Also mir hat jemand eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, da hat jemand gewaltig in den getreten bekommen. Und plötzlich war die Seite innerhalb von Tagen online. Also ich glaube, da wird einiges passieren. Und ich denke auch tatsächlich, ich will nicht sagen, dass es 100% so kommt, aber die Chance ist sehr hoch, dass das UFO-Thema zu einem Game Changer in den US-Wahlen werden wird. Denn wir sehen, Präsident Biden ist so geschwächt wie nie, obwohl er das eine oder andere auch richtig macht. Klar, er ist auch altersmäßig und körperlich geschwächt, das sieht man ihm ja an. Aber da ist ja von den aktuellen Bewerbern, also Trump ist ja auch nicht wirklich jünger, sehr viel knackiger unterwegs. Aber er ist auf jeden Fall politisch geschwächt. Dafür strahlt Trump. Er kann machen, was er will. Er kann sich Fettnäpfchen ja, Gesetzesbrüche leisten, wie er will, Anklagen wegen vertuschter Prostitution. Das wäre vor einigen Jahren noch nicht möglich gewesen, dass so jemand überhaupt noch mal auf die Beine kommt. Aber er wird wahrscheinlich der Kandidat der Republikaner werden. Also da müsste jetzt wirklich irgendwie ich weiß gar nicht, was da passieren kann, dass er nicht der Kandidat wird. Auf jeden Fall, wer hat jetzt aber das Ass im Ärmel, einfach weil er Präsident ist? Und das ist Biden. Und der könnte, weil er sieht es ja auch in Amerika, das können sich deutsche Leitmediennutzer leider nicht so vorstellen, aber da hängt das Thema wesentlich höher. Also da ist es wirklich überall omnipräsent. Die Präsidentenkandidaten beider Parteien werden nach ihren UFO-Haltungen und ihrer UFO-Position befragt und ob sie das veröffentlichen wollen. Und da kommen viele zu dem Schluss, ja, die Öffentlichkeit, die hat das irgendwie verdient. Und klar, das ist Wahlkampfgeplänkel, meinetwegen. Aber der Einzige, der das wirklich massiv für sich nutzen könnte, ist Joe Biden, weil er momentan im wahrsten Sinne des Wortes am längeren Hebel sitzt. Er könnte sich zu dem Präsidenten in der Geschichte machen, der sagt, okay, 70 Jahre, das ist nicht so cool gelaufen, aber jetzt habe ich hier was für euch. Ob das dann wahlentscheidend wird, ist wieder eine andere Geschichte, aber ich glaube, das Thema wird noch sehr viel größer und wird über diese Seite, es könnte gut möglich sein, dass es über diese Seite hinausgeht. Und ich bin da zuversichtlich, weil ich habe eben, muss ich auch dazu sagen, das ist natürlich eine subjektive Betrachtung, aber ich kenne die Leute ja meistens auch persönlich. Ich habe relativ viel Zutrauen zum Beispiel in Ross Coulthard als Journalisten, als sehr sachlichen. Und er hat ja schon einige Sachen rausgelassen, wo er leider uns nur so Bröckchen hinwirft unter Verweis auf, ich muss die Quellen schützen und aber ich glaube, da ist einiges in der Pipeline. Und ich glaube tatsächlich, um jetzt mal so einen abgedroschenen Begriff zu benutzen, der in den letzten Wochen sehr oft benutzt wurde, aber die Zahnpasta lässt sich nicht mehr in die Tube zurückquetschen. Das ist raus und das ist nur eine Frage, wann und in welcher Form wir das sehen werden. Und ich bin da tatsächlich zuversichtlich, dass wir da spannende Dinge sehen.
Eine letzte Frage, die ich vielleicht noch habe zum Abschluss, auch in Bezug auf dein Buch natürlich. Wir haben, oder du hast vorhin natürlich gesagt, dass sich Menschen auch darüber gefreut haben, dass sie dir da sozusagen helfen konnten, dich unterstützen konnten. Inwiefern bist du auch auf Ablehnung gestoßen?
Eigentlich leicht zu beantworten, eigentlich nie.
Das
Also es
erste
ist.
Mal, dass ich das in der Szene höre, dass jemand sagt, es gibt keine Ablehnung, da funktioniert alles. Was machst du anders als alle anderen?
Das war ja schon bei meinem ersten Buch über die UFO-Akten so. Also ich habe da drin ja Akten, von denen ich von anderen Autoren gehört habe, dass sie zum Beispiel nicht die es okay bekommen haben, von Bundesarchiv oder was auch immer, die Akte zu veröffentlichen. Um Gottes Willen, ich bin der Letzte, der das bewertet. Also ich kann nur sagen, dass es so war. Und die einzige Erklärung, die ich finden kann, aber die trifft auch nicht auf alle diese Autoren zu, dass ich einfach, wie ich eben schon mal sag, also wer was will, der muss freundlich sein. Und damit kommt man weiter und sich vor allem nicht als nörgelnder UFO-Fan darstellen, der jetzt hier irgendwelche Forderungen stellt, sondern Ich weiß es nicht. Also ich glaube, was meine Arbeit hoffentlich auszeichnet, ist eine gewisse Sachlichkeit, einen guten Umgang mit Quellen, eine Ehrlichkeit auch den Lesern gegenüber, was man bei mir zu erwarten hat und was nicht. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn.
So einfach kann es sein. Gehen wir noch mal kurz auf Grush ein. Eine der Aussagen von Grush war, dass Steuergelder in diese Black Projects fließen und ins Re-Engineering. Und hast du vielleicht dahingehend deine Fühler ausgestreckt? Gibt es dafür eindeutige Hinweise? Und wenn ja, hast du vielleicht Erkenntnisse sammeln können darüber, um was für Summen es sich handeln könnte und wo genau diese Gelder herausgenommen werden?
Leider nicht. Aber ich kann es vielleicht so ein bisschen erklären, was er ja meint, ist, es gibt da nicht nur Black Budgets, denn Black Budgets sind zwar geheime Gelder und geheime Töpfe, aber auch die sollten normalerweise vom Kongress irgendwie gelenkt oder kontrolliert werden. Und was er ja sagt, dass die Sachen, dass das nicht nur Black, sondern Deep Black Budgets sozusagen, also das ist nicht sein Begriff, aber ich benutze den jetzt, also tiefschwarze Budgets sind, die noch nicht mal irgendwie eine Rechtfertigung für den Kongress unterliegen. Und das Problem ist, dass da Material, das ist ja seine Behauptung, an Privatfirmen zum Re-Engineering weitergegeben wurden, die dann, was auch ich, was weiß ich auch immer, da rausgezogen haben und die Ergebnisse dieser Analysen und dieser Arbeit nochmal dem Staat zurückverkauft haben. Und da sagt er, Leute, das ist ja wirklich absurd. Und das sozusagen, zuerst kriegen sie von uns was geschenkt und dann kaufen wir es teuer zurück, obwohl es unsere Materialien sind. Ich glaube, das ist eher, aber das ist, glaube ich, auch so der, man muss ja solche Dinge auch zum Beispiel, wir sind ja auch in Deutschland, bin ich persönlich und auch andere, zum Beispiel am IFEX, darum bemüht, das so auf eine politische Ebene zu bringen. Da bringt es jetzt nichts, darauf zu hoffen, dass da irgendjemand Alien begeistert ist, sondern man muss zeigen, dass UFOs mehr sind als nur irgendein Kuriosum, das von ein paar Spinnern wie uns irgendwie verspannend empfunden wird, sondern man muss zeigen, UFOs haben einen Einfluss auf die Flugsicherheit, auf uns, das ist sozusagen unser tägliches Leben. Wie viele Leute fliegen jeden Tag? Gerade Politiker fliegen sehr oft. Wir müssen sozusagen wissen, was an unseren Himmeln vorgeht. Die aktuelle politische und Kriegslage zeigt es uns. Wir müssen uns auch auf Eventualitäten einstellen, die wir nicht vorhersehen. Irgendwelche Hyperschallwaffen, die immer noch schneller fliegen und vielleicht irgendwann auch im Zickzack fliegen können, um unseren Systemen auszuweichen. Also das ist sozusagen der Ansatz hier. Und der Ansatz, dass man sagt, hier werden Steuergelder veruntreut, das interessiert eigentlich jeden Politiker. Zumindest mal die in der Opposition sind, weil man dann immer sagen kann, hey, guckt ihr nicht oder macht ihr ein Auge zu, wie auch immer. Also das ist, denke ich, so einer der Wege, um da zu zeigen, okay, wir betreiben hier nicht nur kuriose Phänomenologie, sondern das ist wirklich was uns alle angeht.
Gehen wir davon aus, dass die Aussagen von David Grush stimmen und wirft das nun ein besseres Licht auf Whistleblower aus der Vergangenheit? Nehmen wir Bob Lazar zum Beispiel, oder ich bin sicher, du bist auch, dir ist auch die Folge von Crop FM bei Crop FM bekannt. Tarek hat mit diesem Synonym Black Jack gesprochen. Hast du bestimmt gehört, diese Folge macht das Ganze, die ganzen Geschehnisse machen diese Folge für mich auch wieder sehr interessant, muss ich sagen.
Also, ich unterscheide schon David Grush von fast allen anderen vorherigen Whistleblowern, eben wegen seinem Background. Das heißt nicht, dass er wegen diesem Background völlig ohne Zweifel betrachtet werden soll. Denn David Grush hat eben auch nicht nur eine militärische Vergangenheit, sondern auch eine Vergangenheit, eben was ich als amerikanischen UFO-Zirkus bezeichne. Ich mache niemandem zum Vorwurf, dass er mit wem auch immer befreundet ist. Aber man darf das hört man aus seinen Erzählungen heraus. Man kann das auch nicht ausblenden. Also, und es gibt schon auch bei David Grush so wirklich ganz, für mich persönlich, ganz große Fragezeichen. Da wäre zum Beispiel der Fall, mit dem alles angeblich angefangen hat, 1933, dem Absturz in Italien. Da gibt es ja, das ist ja kein Fall, der zum ersten Mal aufgetaucht ist mit David Grush, sondern da gibt es ja schon seit, ich glaube, seit den 90er Jahren diese Dokumente. Und die sind alles andere. Also der italienische Forscher, der sie zugespielt bekam, inszeniert sich zwar so, als wär das über alle jeden Zweifel erhaben und sie hätten alles analysiert, aber die Ergebnisse sind nie sauber publiziert worden. Und es gibt viele Historiker. Jetzt kenne ich die italienische Historikergemeinde nicht ausreichend genug, um die jetzt jede einzeln bewerten zu können. Aber ich glaube, da ist wenig, zumindest mal aktuell, diese Dokumente müssen mit großen Fragezeichen und großer Vorsicht betrachtet werden. Und wenn ich das höre, was Grush erzählt, dann höre ich nicht nur Grush, sondern dann höre ich auch genau die Leute, von denen es sich jetzt gezeigt hat, dass er schon seit mindestens 5, 6 Jahren in Verbindung steht. Da höre ich Jacques Vallée und wie gesagt, Chapeau vor Jacques Vallée. Aber auch da, ich meine, mit seinem Trinity-Buch hat er sich keinen Gefallen getan und hat wirklich gezeigt, da muss man auch vorsichtig sein. Und ähnlich ist es auch bei Gary Nolan, den ich sehr respektiere für all das, was er tut und getan hat. Aber ich weiß manchmal, wenn ich den Leuten zuhöre, nicht zu unterscheiden, was ist jetzt, aus welchem Topf schöpft er jetzt gerade seine Informationen. Und da bin ich persönlich noch sehr vorsichtig. Aber ich bin ein großer, ach, Gegner ist ja das falsche Wort, denn es ist ja kein Kampf hier, aber ich bin also kein Freund, sage ich mal so, von Leuten, die sagen, siehste, David Grush bestätigt jetzt, was Bob Lazar behauptet hat. Denn das sind zwei ganz andere Schuhe. Bob Lazar hat einen ganz anderen, einen viel schwächeren Background, meiner Meinung nach, als das, was David Grush darstellt. Und deswegen, das wäre sozusagen so eine selbstbestätigende Prophetie. In diese Richtung würde ich das eher schieben, wenn Leute sagen, aha, siehste, das hat ja im Prinzip, aber dem Bob Lazar hat keiner geglaubt. Ja, es gibt gute Gründe, warum man ihm nicht alles so glaubt. Und ich tue mir da wirklich sehr schwer, da Parallelen zu ziehen. Aber das heißt natürlich weiter auch im Umkehrschluss nicht, dass es nicht möglich ist, dass nachher irgendwann tatsächlich genau das, was Bob Lazar beschreibt, irgendwie gefunden wird. Aber ich glaube, seine Aussagen auch in der Detailgenauigkeit, also einfach zu behaupten, es gibt da ein Element 115. Und also ich könnte mich ja auch zum Propheten machen und sagen, irgendwann wird ein Element 143 gefunden. Das wird irgendwann wahrscheinlich der Fall sein. Und trotzdem sage ich es jetzt einfach nur so aus der Hüfte raus. Also da mache ich schon, ich persönlich, sehr große Qualitätsunterschiede. Was nicht, wie gesagt, auch das sehr wichtig, was David Grush nicht davon entbindet, dass wir letztendlich, ist es alles schöne Geschichten, wir brauchen Flesh and Bones. Wir müssen die Dinger sehen, wir müssen, die sollen, wenn das alles zumindest mal für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll, dann wollen wir auch mal die 13, die 12 UFOs sehen, die da gebunkert sind irgendwo.
Vielen Dank trotzdem dafür. Dean, vielleicht übernimmst du jetzt.
Wer etwas will, muss freundlich sein. Andreas, ich danke dir für die Zeit und für die echt vielen Informationen. Und wie ich es ja im Off gesagt habe, das wissen die Zuschauer ja auch, ich bin nie in diesen Themen drin, aber wenn man mit den Profis aus der Szene spricht, dann ergeben viele Sachen auf einmal viel mehr Sinn, als wie wenn unser Schwurbelkollege Daniel mir die Sachen erzählt. Von daher, Andreas, vielen Dank für diesen echt, echt super informativen Austausch.
Das freut mich und dann hoffe ich, dass ihr demnächst einen dieser Experten am Mikrofon haben werdet. Mir hat es auch Spaß gemacht.